Der Teufel lullt uns in den geistlichen Tod und wir glauben, es sei die Stimme Gottes. Das Zentrum unserer Anbetung ist also Jesus Christus. Und solange er im Mittelpunkt steht, können wir nicht in die Irre gehen. Denn es geht gar nicht um uns. Es geht darum, einen wunderbaren, liebevollen, allmächtigen Schöpfergott anzubeten. Herzlich willkommen zu Vortrag 9 von 10. Wir nähern uns also bereits dem Ende. Und ich hatte viele Leute, die zu mir gekommen sind mit Fragen und Gedanken. Wirklich gute, tiefsinnige Fragen. Ich liebe das. Das heißt, ihr denkt mit. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Ich möchte, dass, wenn ich das Material hier präsentiere, ihr mitdenkt, ihr aktiv dabei seid. Ein aktiver präfrontaler Kortex. Amen. Ich werde hier nicht irgendwelche Tricks anwenden und euch in einen Alpha-Zustand bringen und dann einfach alles hineinschütten. Nein, ich möchte eure Mitarbeit. Und auch Gott sagt, komm, wir wollen miteinander rechten. Unser Vortrag jetzt lautet Serenade, Musik im Gottesdienst. Warum der Name Serenade? Also so ein heiteres Ständchen. Nun, vielleicht denkt ihr, Gott möchte ja uns ein Ständchen halten, also ein Liebeslied singen, und das ist ein guter Gedanke. Aber ich möchte hier einen etwas anderen Blickwinkel einnehmen. Und zwar glaube ich, dass es oft der Fall ist, dass eigentlich der Teufel uns sein Ständchen hält und wir merken das gar nicht. Und die eigentliche Serenade Gottes für uns, die fällt uns dann gar nicht mehr auf. Und deswegen lasst uns zu Beginn ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, Herr, wenn wir jetzt über Gottesdienst und Anbetung sprechen, und du bist ja derjenige, der die Anbetung empfängt, dann bitte ich dich, dass du mir hilfst, klar zum Ausdruck zu bringen, wie du die Anbetung deines Volkes dir wünschst. Ich bitte dich, Vater, dass du uns jetzt mit dem Heiligen Geist in unserem Studium segnest. Im Namen Jesu, Amen. Child Guidance, Seite 540. Der Umgang und das Verhalten der Leute in Bezug auf Gottesdienst hat sich stark gewandelt. Allerdings zum Schlechten, nicht zum Guten. Also, das ist unsere Ausgangsposition. Sie bezieht sich hier auf die Art der Anbetung von Gottes Volk. Die wertvollen, heiligen Dinge, die uns mit Gott verbinden, machen auf Herz und Verstand immer weniger Eindruck und werden auf eine Ebene mit Alltäglichem heruntergezogen. Von der Ehrfurcht der Menschen vor dem damaligen Heiligtum, wo sie Gott in heiligen Zeremonien begegneten, ist nicht mehr viel übrig. Dennoch stammte die Ordnung der Gottesdienste von Gott persönlich. In ihrer Bedeutung ragten sie daher weit über alles Vergängliche hinaus. Denken wir mal kurz drüber nach. Nur allein diese Aussagen würden schon vieles von dem, was hier in diesem Land und auch weltweit in den Gottesdiensten abläuft, herausfiltern. Denn wenn es uns nicht erhebt, unsere Gedanken zu einem erhabenen Schöpfergott, sondern stattdessen herunterbringt auf eine allgemeine Ebene, dann missbrauchen wir den Gottesdienst. Macht das Sinn? Das Problem ist natürlich, dass ohne Zweifel es mächtige Erschütterungen nach sich ziehen wird, wenn diese falschen Anbetungspraktiken zusammenbrechen. Aber diese falschen Anbetungspraktiken, die sehen wir eben überall um uns herum. Und Freunde, dieser Prozess ist bereits im Gang. Wo werden diese unzufriedenen Suchenden hingehen? Was jetzt passiert ist, dass diese ganzen Leute in unsere Gemeinden hineinströmen, aber der Gottesdienst hat sich inzwischen so verändert, dass er egozentrisch geworden ist und nicht mehr theozentrisch. Oder anders gesagt, das Ich steht jetzt im Mittelpunkt und nicht mehr Gott. Und wenn das den Besucher nicht wirklich befriedigt, wisst ihr, irgendwann wiederholt sich das ja mal mit den Predigten, du bist ein guter Mensch und mach dir keine Sorgen, Gott wird dir alles schenken, was du wünschst. Früher oder später sagt man sich, da stimmt doch was nicht, das ist leer. Und was jetzt passiert mit den Gemeinden, wo Gottesdienst abgehalten wird, besonders hier in Amerika, aber auch an den Orten, wo Amerika das Maß der Dinge ist, ist, dass immer mehr gläubige Christen eine Unzufriedenheit entwickeln. Und wenn wir ihnen nicht eine Alternative bieten können, dann werden sie auch an unseren Türen vorbeigehen. Wird ein suchender Mensch bei uns etwas anderes vorfinden? Oder werden sie in unserer Gemeinde dieselben Methoden, dieselbe Vorgehensweise vorfinden, wie in der babylonischen Welt um uns herum, wie in den babylonischen Kirchen um uns herum? Durch Gottes Gnade müssen wir als Gottes Volk der Übrigen auf unserem Posten stehen, die Wahrheit ernst nehmen und den Unterschied kennen zwischen Unterhaltung und Anbetung. Eine Gemeinde, die bereit ist, die Verachtung der Welt zu ertragen, weil sie lieber den Schöpfergott anbeten wollen, als das Ego des Menschen zu streicheln. Anbetung heißt, Gott die Ehre geben, ein Akt religiöser Verehrung, Hingabe, Huldigung, Bewunderung und Lob. In der Bibel finden wir verschiedene deutliche Hinweise dafür, wie wir Gott anbeten sollten. Psalm 95, Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Nun, was für eine Haltung, was für eine Körpersprache kommt hier zum Ausdruck? Es ist Demut, nicht wahr? Bitte? Respekt, ja, absolut. Es ist Ehrfurcht, Ehrerbietung, eine heilige Scheu, zu sagen, ich weiß, wo meine Position ist. Ich beuge mich in Demut vor meinem Schöpfer. Es ist nicht, hey, yeah, wir feiern eine fette Party. Das sagt Gott nicht. Davon spricht die Bibel nicht. Das Wort Gottes sagt, komm. Ich meine, Freunde, wenn Gott hier nur einen kleinen Teil von hinten von sich offenbaren würde, wir würden umfallen wie tot. Und wir wollen ihn zu einem Hip-Hop, Pop, Grunge-Gott machen? Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Seht ihr, das zeigt uns, dass der Herr in sich, in seiner Natur heilig ist und unseren Respekt verdient. 1. Chronik 16, 29. Bringe da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt vor ihn und betet den Herrn an, und das liebe ich, in heiligem Schmuck. Das gibt uns einen Hinweis darauf, wie unser Gottesdienst aussehen sollte, was er widerspiegelt. Nämlich die Schönheit und den Schmuck der Heiligkeit, damit wir ein richtiges Bild von dem heiligen Gott abgeben, dem wir dienen. Kolosser 2, Vers 23. Die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie was nicht schonen? Den Leib, den Körper. Ist das nicht interessant, dass Gott in seinem eigenen Wort, wo er beschreibt, auf welche Weise wir Gottesdienst feiern sollen, wir was tun sollen mit dem Körper? Nicht schonen, das heißt, wir sollen nicht das Fleisch befriedigen. Und das ist das Problem, wir hören die ganze Musik im Gottesdienst, die den Körper stimuliert, während Gott sagt, nein, das Fleisch soll nicht befriedigt werden, wir drehen es genau auf den Kopf. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Mit anderen Worten, Gott sagt, wenn ihr an mein Haus kommt und mich anbetet, dann tut nichts, was nur euer Fleisch befriedigt. Warum? Weil es gar nicht um uns geht. Es geht um die Anbetung eines wunderbaren, liebevollen, allmächtigen Schöpfers. Wir müssen darauf achten im Gottesdienst, dass wir nicht den Körper schonen auf solche Weise, dass wir das Fleisch befriedigen. Wir sollen nicht den Körper betonen, so wie es uns die Heiden vormachen. Seht ihr, die heidnischen Anbetungsriten und Gottesdienste sind alle körperbetont. Deswegen spielen sie ja die ganzen Voodoo-Rhythmen und der Körper kommt in Gang und die Sexualhormone werden ausgeschüttet. Und die Wirkung ist natürlich, dass die präfrontale Kortex weg ist, sie sich öffnen für dämonische Besessenheit und oft genug geschieht das, sondern am Ende haben sie auch die volle Orgie. Und jetzt wollen wir dieselben heidnischen Dinge aus dem Heidentum in unseren Gottesdienst importieren, vor einem heiligen Gott? Aber es geht ja jetzt auch nicht mehr um Gott, sondern um mich und meine Gefühle im Gottesdienst. Das ist in Wirklichkeit heidnisch. Das ist satanisch. Und es hat keinen Platz in Gottes Haus. Der ganze Gottesdienst, Entschuldigung, wie viel? Der ganze Gottesdienst sollte so feierlich und ehrfürchtig ablaufen, und das schließt die Lieder mit ein. Da sind auch die Musikstücke gemeint, da ist auch die Predigt mit drin. Der ganze Gottesdienst sollte so feierlich und ehrfürchtig ablaufen, als wäre der Meister der Versammlungen sichtbar gegenwärtig. Stellt euch vor, in der Gegenwart Gottes, des einen, wo selbst Mose wie mit Blindheit geschlagen war, als er seine Heiligkeit, Reinheit und seine Gerechtigkeit sah. Das ist der Gott, dem wir dienen. Gott schlug ihn nicht mit Blindheit, weil er etwas gegen ihn gehabt hätte, sondern weil er so heilig war und so rein und Mose war so sündig. Und trotzdem berichtet die Bibel eigentlich nur von einer Sünde Moses. Das ist viel heiliger als ich. Wo finden wir einen guten Einsatz von Musik? In 2. Mose 15, 1 bis 22 lesen wir davon, wie Mose Gott im Lied preist. Und er lässt die Kinder Israel singen, damit sie die Geschichte von Gottes Führung und Hilfe nicht vergessen. Das ist ein Beispiel für einen gottgewollten Einsatz von Musik. Die Bibel enthält also viele Fingerzeige, wie wir Musik gut einsetzen können. Amen. Wir können mit der Musik Gott erhöhen. Und wir können darüber singen, wie er uns in der Vergangenheit geführt hat, wie er uns heute führt und wie er uns in Zukunft führen wird. Das ist ein guter Einsatz von Musik. Aber in derselben Zeit, also etwa 1500 vor Christus, ist Mose in der Gegenwart Gottes. Und die Kinder Israel feiern einen unheiligen Gottesdienst. Josua meint, Kriegslärm aus dem Lager zu hören. Okay, Augenblick. Offensichtlich war irgendetwas anders bei der Musik in diesem Gottesdienst. Versteht ihr? Denn es klang ja wie Krieg. In anderen Worten, oder was immer es war. Auf jeden Fall klang es nicht wie ein Gottesdienst zu Ehren des Schöpfergottes. Könnt ihr das auch so sehen? Sind wir einverstanden? Ja. Mose hört das und er sagt, nein, 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 nein. Das ist Singen, was ich höre. Ich höre Musik. Mose kommt runter. Und er sieht mit seinen eigenen Augen, dass während er dort oben bei Gott ist und die Gebote empfängt, sich die Kinder Israel sagen, Mose ist weg, wir wissen, was jetzt zu machen ist, feiern wir eine Party. Und Aaron, der hohe Priester, war nicht stark genug zu sagen, nein, 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 so feiern wir nicht Gottesdienst. Amen. Also der Führer war weg. Er hätte das niemals zugelassen. Und so ließen sie zu, dass die heidnischen Fangarme, die ihnen noch so vertraut waren aus Ägypten, ihnen diktierten, wie ihr Gottesdiensterlebnis aussehen sollte, ohne die richtige Führung. Der logische Schluss daraus, wenn wir heute in unseren Gemeinden nicht die richtige Führung haben, dann wird es uns sehr leicht fallen, das, womit wir vertraut sind, sozusagen die heidnischen Gottesdienststile um uns herum, in die Gemeinde zu bringen. Was diese Gemeinde braucht, ist, dass Christus wieder der wahre Führer in der Gemeinde wird. Denn er wird uns niemals in die Irre leiten. Wir haben Männer und Frauen, die glauben, sie hätten bessere Ideen als das Wort Gottes. Jetzt ein anderes Beispiel, wie wir Musik gut einsetzen können. David. David, viele Psalmtexte in der Bibel stammen von David. Natürlich nicht alle Psalme. Seine Musik erhöhte, lobte und dankte Gott. Er spielte Harfe und er machte Musikinstrumente. Davids Musik beruhigte König Saul. Interessant. Ich liebe diese Geschichte. Saul, der dreht fast durch und er ruft David, damit er ihm Rock'n'Roll spielt. Stimmt das? Natürlich nicht. Er spielte Musik, die wunderschön war und gesund für den Geist und seinen Wahnsinn beruhigte. Das ist gewaltig. Verschiedene Könige fanden in Davids Liedern Erleuchtung und Inspiration und es führte zur Erweckung. Das ist ein Gott wohlgefälliger Einsatz von Musik. Wie steht es mit Jesus und den Jüngern? Nun, auch sie haben Musik eingesetzt. Wir wissen, dass sie Lieder gesungen haben und Psalmen und geistliche Lieder. Die Urgemeinde sang Lieder in den Synagogen. Und Jesus und die Jünger sangen ein Loblied nach dem Passamahl, das wissen wir. Und natürlich Paulus und Silas, die im Gefängnis sangen. Also überall stoßen wir auf einen guten und gottgewollten Einsatz von Musik, um die Gedanken zu erhöhen, zu veredeln, derjenigen, die singen und derjenigen, die zuhören. Auf der anderen Seite sehen wir auch in Daniel 3 bei Nebukadnezar, dass er den Befehl gibt, vor dem amerikanischen Götzen seines Bildes niederzufallen. Habt ihr den verstanden? Okay. Der König ordnet an, vor seinem Götzenbild niederzufallen und anzubeten, wann? Sobald ihr, Vers 5, alle Arten von Musik hört. Sie mussten sich niederwerfen oder würden verbrannt werden. Also das war ein schlechter Einsatz von Musik. Aber wisst ihr, was mir immer wieder passiert ist, dass Leute auf mich zukommen und sagen, aber Christian, das Instrument steht doch in der Bibel und sie haben auch Trommeln eingesetzt und das steht auch drin, also können wir es auch. Und oft beachtet man gar nicht den Zusammenhang, wann eigentlich bestimmte Instrumente zum Einsatz gekommen sind. Und nur weil die Bibel auch die Trommeln erwähnt, heißt das noch lange nicht, dass ich sie spielen kann, wie ich will und die präfrontale Kortex entfernen. Dann dreht man sich das hin, dann liest man etwas hinein, was nicht drin steht, richtig? Richtig. Die Bibel spricht auch vom Alkohol und die haben damals Wein getrunken, also kann ich das auch und mich betrinken. Nun, wenn man das mal gründlich betrachtet, wie wir das als Adventisten ja gemacht haben, dann stellt man fest, dass es sich hier um den unfermentierten Traubensaft handelt. Richtig? Also man könnte einfach sagen, es steht doch drin, also mache ich es. Ja, man muss es studieren. Wir wollen nicht oberflächlich glauben. Wir wollen bewährte Arbeiter Gottes sein. Jetzt zur weltlichen Musik in Zeiten der Bibel. Es gab ziemlich viel säkulare Musik, zum Beispiel in Dramen, Festivals, in Wettkämpfen, auch in heidnischen Traditionen und Kulten. Aber die Urgemeinde hat sehr sorgfältig darauf geachtet, dass die Art und Weise ihres Gottesdienstes kein Imitat der Welt um sie herum war. Und das diente als eine gute Alternative. Eine Sicherheit gegen die verdorbenen Praktiken der heidnischen Welt. Die Gemeinde heute hat sich nicht an dieses sorgfältige Vorbild der Urgemeinde gehalten und hat die verdorbenen Praktiken der Welt in die Gemeinde gebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt einen neuen Trend, dass heute die Gemeinden Suchenden, Interessierten nicht mal mehr von einer rettenden Beziehung von Jesus erzählen. Ja, meine Güte, wofür ist die Gemeinde denn noch da? Ach ja, sie ist ein Club. Eine gute Unterhaltung. Die Interessierten erfahren nichts vom kommenden Gericht, man spricht niemals davon, Sünde zu überwinden. Und meine Frage ist, was ist von einer christlichen Kirche noch übrig, wenn wir den Leuten nicht mal mehr von ihrer Sünde erzählen und dass sie einen Erlöser brauchen? Und das begann schon vor langer Zeit im Garten, als der Teufel Adam und Eva sagte, ihr braucht das nicht so ernst zu nehmen, was Gott sagt, macht einfach euer Ding. Wisst ihr, die Philosophie des Teufels hat sich nie geändert. Ihr braucht nicht wirklich diese heilige Musik. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Macht einfach euer Ding. Kein Problem. Macht einfach, was immer ihr wollt. Denn deine Wahrheit oder meine Wahrheit, die sind genauso gültig wie Gottes Wahrheit. Und dieses Denken, meine Freunde, ist heute noch sehr verbreitet, auch in den christlichen Kirchen. Und woher kommt das Ganze? Nun, die Wurzeln sind im Heidentum und das liegt weit, weit zurück. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, denn ich möchte kurz auf Psalm 150 eingehen, denn da sagen die Leute immer, siehst du, hier sind doch die ganzen Instrumente und wir können sie nun im Gottesdienst einsetzen, wie wir möchten. Also schauen wir uns das mal Stück für Stück an. Psalm 150, Vers 1 bis 6. Halleluja! Lobt Gott in seinem was? Heiligtum. Also wir wissen, es geht hier um einen Gottesdienst. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tambourin und Reigen. Und jetzt sagen alle, siehst du, wir dürfen tanzen. Und was sie nicht wissen, ist, dass hier eigentlich eine Flöte gemeint ist. Ja! Aber da steht doch Reigen. Naja, es war eine schlechte Übersetzung. Schlag das Hebräisch nach. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallenden Becken. Also, was steht hier? Das ist eigentlich eine Liste von Instrumenten. Da sind die Hörner, die Zither, die Harfe, das Tamburin, der Reigen bzw. die Flöte, Saitenspiel, eine Flöte nochmal, klingende Becken und schallende Becken. Gut, jetzt schauen wir uns die alle mal näher an. Die Hörner bzw. Posaune Schofar. Nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten beauftragte Mose seine Schmiede mit der Herstellung zweier langer Silberposaunen, die verschiedene Aufgaben hatten. Signale geben, Versammlungen einberufen, Alarm schlagen und Feste eröffnen. Also ein oder was immer sie gespielt haben, hat ihnen gesagt, eine Versammlung wird einberufen oder jetzt fängt etwas an. Die Posaune hatte also eine ganz bestimmte Funktion. Die Harfe oder Zither, ein gezupftes Saiteninstrument. Es gab verschiedene Typen. Manche waren sehr ausgefeilt, zum Beispiel ein Psalmvers erwähnt Zither und eine zehnseitige Harfe. Dann gab es die Kinnor oder Nebel. Die Nebel war ein klobiges, aber transportables Instrument, ganz ähnlich einer Harfe, mit 4 bis 10 Saiten, wie an den Titeln einiger Psalmen erkennbar ist. Die Kinnor war ein Instrument von König David. Sie ist mit der Leier verwandt und in der Bibel stets mit freudigen Anlässen verbunden. Und das finde ich toll. Sie hatten ganz bestimmte Instrumente, die sie benutzt haben für bestimmte Ereignisse. Das Tamburin. Ein kleines Instrument mit 1 oder 2 Reihen Schellen. Und hier haben wir natürlich einen der Fälle, wo jeder sagt, jetzt kann ich ja ein volles Schlagzeug in meine Gemeinde stellen und polyrhythmisch spielen, nur weil sie ein kleines Tamburin hatten, das Kling, Kling, Kling machte. Mann, da nimmt man sich echt zu viel heraus. Ein kleines Instrument mit 1 oder 2 Reihen Schellen, manchmal auch Glöckchen, die paarweise im Rahmen angebracht sind. Der Klang kommt vor allem von den Schellen, nicht dem Fell. Meist von Frauen gespielt, zum Beispiel Moses' Schwester Miriam bei der Feier der Durchquerung des Roten Meeres. Und jetzt sagen wir als Christen Folgendes. Also, ihr wisst ja, die hatten selbst in der Bibel Tamburine. Und sogar die Schwester von Mose hat eins gespielt. Also können auch wir Tamburine spielen und Bongos und Schlagzeug und alles, was wir wollen im Gottesdienst. Wow, das ist unglaublich. Das ist so ungefähr, als würde man sagen, in der Bibel benutzen sie Tee und das ist ja ein Kraut, also darf ich auch Marihuana rauchen, denn das ist auch ein Kraut, denn in der Bibel hat man Kräuter benutzt. Da liest man etwas hinein, was nicht drinsteht. Könnt ihr mir folgen? Okay, gut. Und dann haben wir den Reigen, den Tanz, so wie er übersetzt wird, aber es ist eigentlich eine Flöte. Eine kleine Flöte, wahrscheinlich mit einem einfachen Blatt und offenbar sehr verbreitet. Dieses Instrument ist unter den Musikinstrumenten für den Tempel nicht aufgeführt. Es war wohl eher eine Hirtenflöte. Klingende Becken. Becken oder Zimbeln sind dünne Metallplatten, die meist paarweise gespielt werden, indem man sie aufeinander schlägt. Bang! Eine einzelne Zimbel wird mit einem Stab, mit einem Stock geschlagen. Also da haben wir es. Sie hatten Zimbeln und Schlagzeugstücke. Und jetzt kann ich also alles, ich kann meine Zimbeln mitbringen. Und drumherum ein Schlagzeug. Nun, was meine ich eigentlich mit Schlagzeug? Ich habe das bisher nicht besonders ausführlich erklärt. Aber was geschah damals am Congo Square? Ihr erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, was für einen Wandel die Musik in ihrer Geschichte erfahren hat. Es gab viele Sklaven und sie haben schließlich ihren Musikstil auf eine westliche Art präsentieren können. Aber vor dieser Zeit, in den Stammeszeremonien, das ist in den Kulturen weltweit, da hat der ganze Stamm mitgemacht und da hatte man hier einen Trommler und dort einen Trommler und hier noch einen. Doch dann passierte Folgendes, man hat schließlich ein Gerät entwickelt, ein bestimmtes Set, ein Schlagzeug, sodass nun ein einziger Mann sich hinsetzen konnte und mit allen vier Gliedern das tun, wofür vorher ein ganzer Stamm nötig war. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir sagen, wir können jetzt unser Schlagzeug in die Gemeinde bringen und unseren Backbeat spielen, weil sie ja im Tempel die Zimbel hatten und einen Schlagstock für die Zimbel. Das geht einfach zu weit. Fakt ist, wenn wir die Bibel studieren, stellen wir fest, dass dieses Instrument das einzige perkussive Instrument war, das dauerhaft seinen Platz im Tempelorchester hatte. Nur die Zimbel. Es gab keine Trommeln im Tempeldienst. Es gab keine Trommeln in der Anbetung Gottes, Freunde. Es war einfach nicht da. Dann haben wir auch die schallenden Becken. Diese schallenden Becken werden in der Heiligen Schrift ausschließlich für religiöse Zeremonien gebraucht und sie hatten einen höheren Klang. Die schallenden Becken mit dem hohen Klang, die hielt man in einer Hand und dann machte es Kling, also hatte man Bong und dieses Kling, das waren die hohen Zimbeln, die mit einer Hand gespielt wurden. Und diese Becken spielte man ausschließlich auf religiösen Veranstaltungen. Also, wie hat man nun diese Zimbeln gespielt? Etwa so? Nein. Die Geschichte sagt uns, und auch die jüdische Tradition, dort ist es erkennbar, wenn im Gottesdienst ein bestimmter Teil eingeleitet wird, dann hört man Gong oder Kling und jeder weiß, jetzt geht's zum nächsten Teil. Kling, wir singen ein Lied. Kling, die nächste Strophe. Das war alles. Und dieser Gottesdienst war für den Schöpfergott annehmbar. Nach seiner Anweisung, direkt durch seine Propheten. Was immer darüber hinausgeht, ist einfach ein Hineinlesen von Dingen, die es in der Bibel gar nicht gibt. Aber Trommeln werden erwähnt. Natürlich hier eine große Trommel, wie sie in Ägypten und Israels Nachbarländern sehr üblich war. In der Bibel wird sie niemals als Instrument zur Anbetung des Schöpfergottes erwähnt. Nicht ein einziges Mal. Aber wir müssen verstehen, dieses Instrument wurde in der Bibel gebraucht, auch von Israeliten, aber nie im Gottesdienst. Es wurde gespielt beim Marschieren. Es wurde gespielt im Krieg. Und sehr wahrscheinlich auch bei geselligen Zusammenkünften, auf Festen. Doch in keinem Fall hat man sie eingesetzt bei der Anbetung Gottes. So wurde sie nie gebraucht. Sie wurde nie benutzt, um das Fleisch aufzustacheln oder den Geist zu benebeln. Nie hätte Gott das gewollt in seinem Gottesdienst. Also wenn wir nach der Trommel suchen im Wort Gottes, dann stoßen wir auf ein Wort namens Tophet. Wir stellen fest, dass es eine reichliche Verwendung dieser Trommel, Tophet, in satanischen Kulten gab. Dieses Wort Tophet kommt von Hebräisch Tof, Trommel. Und wir sehen das zum Beispiel bei Moloch. Moloch war ein furchtbarer und schrecklicher Dämon, überzogen mit den Tränen von Müttern und dem Blut von Kindern. Wenn Moloch ein Kind geopfert wurde, entzündete man in der Statue ein Feuer. Die Priester schlugen dann laut auf Trommeln und anderen Gegenständen, damit die Schreie der schmorenden Kinder nicht zu hören waren. Das war der kultische Sinn der Trommel. Nein, danke. Also so ist das verständlich, warum das Volk Israel sehr sorgfältig darauf achtete, die Trommel nicht so einzusetzen wie ihre heidnischen Nachbarn. Kein Wunder, dass Gott wollte, dass sein Volk deutlich anders sein sollte. Und heute sind wir oft wie die Heiden und wollen das gerne alles übernehmen und Gott sagt, nein, ich möchte, dass ihr ganz anders und verschieden seid. In weiten Teilen der Kirchengeschichte finden sich deutliche Beispiele dafür, was geschieht, wenn heidnische Götzen, Musik und Sitten Einzug halten in die christliche Kirche. Leider waren es immer die Heiden, die die Kirche für sich gewannen, statt die Kirche die Heiden. Die Fangarme heidnischer Götzenmusik reichen über die Jahrhunderte bis hinein in unsere Tage. Ich hoffe, dass ihr wie ich keinerlei heidnische Elemente in unserem Gottesdienst haben wollt. Was geschieht nun in der heutigen Christenheit? Nun, heute sind die sogenannten Megakirchen populär geworden. Gigantische Versammlungen, totale Rock'n'Roll-Konzerte, Tausende und Abertausende von Besuchern. Die Lakewood Church mit Joel Osteen hat jeden Sonntag über 43.000 Besucher. Vor erst 20 Jahren war die Geburtsstunde eines neuen Ansatzes der marktorientierten Kirche. Das klar vorgegebene Ziel dieses neuen Paradigmas in der Gemeinde war zahlenmäßiges Wachstum. Nicht geistliches Wachstum, numerisches Wachstum. In der Methodik dieses Gemeindewachstums geht es mehr um Marktstrategien, Geschäftstechniken und demografische Studien als um neutestamentliche Lehre. Die marktorientierte Kirche, die vor 20 Jahren begann, kümmert sich um die gefühlten Bedürfnisse der Suchenden, einschließlich ihres unstillbaren Hungers nach Musik, Unterhaltung und Spaß. Das funktioniert so. Die Willow Creek Kirche und die hunderte von Kirchen in dem Willow Creek Verband sind die größte treibende Kraft hinter dem neuen Paradigma. Dazu auch Pastor Rick Warren. Ihr seht ihn hier unten rechts im Bild. Er ist Verfasser der Bücher Kirche mit Vision und Leben mit Vision. Er hat den Ansatz der marktorientierten Kirche in neue Dimensionen getrieben, scheinbar erfolgreich. Besorgt macht allerdings, welche Methodik sie anwenden. Das Motto ist, befrage deine politische Gemeinde, also deine Nachbarschaft, finde heraus, was der Suchende im Gottesdienst will, und dann gib es ihm. Sie gehen also raus und befragen die Leute, was denken sie, würde sie in einem Gottesdienst ansprechen, was wünschen sie sich? Okay, zuerst mal, sollten wir so in unserer Evangelisation vorgehen? Was denken sie, was sie brauchen? Wonach steht ihnen der Sinn? Das Problem ist, Freunde, wir wissen doch nicht mal, was wir brauchen. Wir wissen das nicht als gefallene Menschen. Wir wissen nicht, was wir brauchen. Wir wissen nicht, was wir wollen. Wir denken, wir wollen die Welt und wir brauchen die Welt. Aber in Wirklichkeit brauchen wir Jesus Christus. Sie fragen nach der Zeit für den Gottesdienst, nach der Musik, den Aktivitäten. Was würde sie erfüllen? Und dann wird ein Gottesdienst und eine Umgebung geschaffen, um die gefühlten Bedürfnisse der Suchenden zu befriedigen. Entsprechend werden die Gebäude ganz neu hergerichtet. Ich meine, es sieht super aus, sieht aus wie ein Geschäftszentrum, aber es ist eine Kirche, ein Neudesign der Gebäude, dann ganz neue Innenausstattung, sie haben die passende Verkündigung und Rockkonzerte. Das gesamte Erlebnis wird so abgestimmt, dass der postmoderne Mensch, der nicht die Wahrheit sucht, sondern Vergnügung, nichts Anstößiges findet, sondern sich richtig wohlfühlt. Ja, es gibt sogar ein komplettes Café in der Kirche. Wir müssen jetzt nicht mehr zu Starbucks, wir gehen zu Sunbucks. Der größte Befürworter dieser Bewegung, Rick Warren, ich denke, er hat eigentlich auf einem guten Weg begonnen, wo er einfach den Herrn geliebt hat. Aber das wandelte sich irgendwann und ich denke, er hat die Lüge geschluckt, dass wir unsere Maßstäbe einfach runtersetzen müssen. Und diese Aussage bricht mir das Herz. Er sagt, Anbetung hat nichts mit Stil, Tempo oder Lautstärke eines Liedes zu tun. Gott liebt alle Arten von Musik, weil er sie alle erfunden hat. Schnelle und langsame, laute und leise, alte und neue. Dir gefällt wahrscheinlich nicht alles, aber Gott schon. Okay, ihr wisst inzwischen viel zu viel, um diese Lüge zu glauben, hoffe ich. Sprechen wir nochmal kurz darüber, wie wir da hingekommen sind. Wie konnte es dazu kommen, dass für die Kirchen heute Wahrheit kein Thema mehr ist? Nun, wir müssen einen Blick in die sogenannte prämoderne Ära werfen. Das wäre die Zeit von der Antike bis 1789. Die Menschen im Altertum glaubten Folgendes. Sie glaubten, dass absolute Wahrheit durch Offenbarung gefunden wird. Und glauben wir das als Christen heute noch? Ich glaube, ich war ein bisschen zu leise. Glauben wir das als Christen heute noch? Ja, wir glauben, dass Offenbarung durch den allmächtigen Gott kommt. Amen. Also, im Altertum bis 1789 haben die Menschen das auch geglaubt. Du suchst Weisheit? Dann geh zu Gott bzw. den Göttern. Ja? Und dann, im Jahr 1789, beginnt etwas ganz Neues, ein Experiment, das sogenannte Aufklärungsprojekt. Die Menschheit glaubt jetzt, dass wenn sie ausgerüstet ist mit Rationalismus und Wissenschaft, sie in der Lage ist, selbst absolute Wahrheit zu finden. Also Wahrheit hat nichts mit Offenbarung zu tun. Seht ihr den Unterschied? Bisher glaubte man, Weisheit kommt von Gott, und wenn Gott sagt Nein, dann sagte man okay. Doch nun, bis in die 1970er Jahre hinein, sagen die Menschen, wir sind da nicht mehr so sicher. Wir glauben eher, dass wenn wir das mal ganz vernünftig anschauen und die empirischen Daten betrachten, dann sagt uns der Verstand, wir kommen zu der und der Einsicht und dem Schluss. Vergesst, was Gott sagt, tut, was ihr wollt. Okay? Und dann beginnt die Postmoderne, und in der leben wir heute. Warum sprechen wir darüber? Ihr werdet es gleich verstehen. Von den 1970er Jahren bis heute. Wahrheit wird nicht offenbart oder gefunden, sondern erschaffen. Mit anderen Worten, wir machen uns unsere eigene Wahrheit. Ha, wie praktisch. Das ist so ähnlich wie ein zweites Ich. Im Grunde ist es so. Ich mache mir die Wahrheit, ich bin hier drüben und ich kann wie ein Teufel mich aufführen, aber das bin ich gar nicht. Das ist mein zweites Ich, denn ich bin ja dort drüben, ich bin der Gute. Das ist eine ziemlich bequeme, selbstgebastelte Wahrheit. Meint ihr nicht? Absolute Wahrheit, glauben Sie, sei ein Mythos oder ein gescheitertes Experiment. Also, Sie sind überzeugt, Weisheit empfängt man nicht von Gott und die kann man auch nicht irgendwo finden, denn es gibt ja gar keine absolute Wahrheit, die wird ja von uns selbst produziert. Das Paradigma der marktorientierten Kirche führt nun dazu, dass wir zu den Menschen hingehen mit dem postmodernen Denken, die sagen, nun, deine Wahrheit ist genauso gut wie meine, es gibt viele Wege, die in den Himmel führen. Ist das wahr? Nein. Aber auch Joel Osteen sagte das im Fernsehen bei Larry King Live. Nun, viele Wege führen zu Jesus. Nein. In den Himmel, Entschuldigung. Viele Wege in den Himmel. Nein, es gibt nur einen Weg, und das ist durch den Sohn Jesus Christus. Das war's, so sagt es die Bibel. Aber so wird es nicht mehr gelehrt. Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt viele Wege. Nun, was zeigt uns die kirchliche Marktforschung? Sie sagt Folgendes. Kirchenlose Menschen sind nicht an Wahrheit interessiert und reagieren negativ auf ein »So spricht der Herr«. Sprich also nicht über Theologie oder Lehren. Das ist natürlich ein Problem. Sie wollen nicht die Wahrheit wissen, sie wollen sich einfach besser fühlen. Sie interessieren sich nicht für die Zukunft oder den Himmel. Sprich nicht über ihr ewiges Schicksal, es bringt nichts. Sie wollen sich wohlfühlen und wissen, wozu sie da sind. Sag ihnen nicht, dass sie Sünder sind und dass alle ihre Gerechtigkeit wie Lumpen ist. Sag ihnen das nicht, das kommt nicht gut an. Sie genießen die Freuden dieser Welt. Erklär ihnen nicht, sie müssten ihr Leben umstellen und die Sündenfallen des Teufels meiden. Könnt ihr das Problem erkennen? Dieses Paradigma mit der marktorientierten Kirche und der Forschung dahinter? Also, was heißt das? Wir werden euch nichts erzählen, was ihr nicht hören wollt. Ihr sollt einfach kommen und unsere Schatzkästchen mit euren Gaben und Zehnten füllen. Wir wollen, dass du dich wohlfühlst. Alles ist in Ordnung. Du darfst ruhig schlafen. Und ehe du dich versiehst, kommt Jesus wieder wie ein Dieb in der Nacht und du bist nicht vorbereitet. Das ist besorgniserregend. Das macht mir Angst. Wer steckt nun hinter all dem? Ich glaube nicht, dass es eine Bewegung von Gott ist. Ich glaube, es ist der Teufel, der uns ein Ständchen bringt und seine Lieder singt. Und wir sagen, oh, das klingt so toll, das ist so wunderbar, ich fühle mich so gut dabei. Großartig. Siehe, er ist in der Wüste. Hey, da ist er. Was sagt Gottes Wort? Geht nicht. Und wir werden die komischen Typen sein, die da nicht mitmachen. Warum? Weil wir unsere Ohren nicht auf die Stimme des Teufels eingestellt haben, sondern wir als Schafe hören auf die Stimme unseres Hirten, Jesus Christus. Amen. Und hier ist der Punkt, Freunde. Der Teufel möchte uns mit seinen schönen Ständchen zu Tode singen und wir halten es für die Stimme Gottes. Meine Schafe kennen meine Stimme. Nun, der Teufel hat auch eine Menge Schäfchen. Und manche von ihnen wissen nicht einmal, wer ihr Hirte ist. Also was tun wir jetzt? Wir gehen raus und geben den Leuten ein besseres Gefühl. Sie sollen ein bisschen mehr Lebenssinn haben. Wisst ihr, sie sollen mal Glück erleben und anderen das Leben etwas erleichtern, ein paar Leuten zu essen geben und gute Werke tun. Und ha, ich fühle mich so gut, aber ich muss mich nicht ändern, brauche nicht den Heiligen Geist, muss nichts überwinden, ist alles nicht wichtig. Hauptsache, ich fühle mich gut. Also, damit die Kirchenlosen auch wirklich bleiben, bringen wir ihnen den Rock'n'Roll. Wir bringen sogar unpassende Hollywood-Filme in die Kapelle. Wir bringen alles auf die Bühne, was sie möchten. Wir gehen runter auf ihre Ebene, damit wir in ihrem Leben relevant sein können. Und was glaubt ihr, kommt dabei raus? Sie möchten tatsächlich mit uns zusammen sein, denn wir sind ja so cool wie sie. Also das ist die Vorgehensweise dieser Kirchenleiter, wie sie es selbst sagen. Nun versteht mich nicht falsch. Ich glaube, dass auch in diesen Kirchen viele bekehrte Menschen sind. Genauso wie ich glaube, dass es in allen Glaubensgemeinschaften gläubige Menschen gibt. Und dass Gottes größere Gemeinde aus allen Menschen besteht, die treu sind und Gott suchen und mit ihm leben. Und ich glaube sogar, dass einige dieser Leiter ganz ehrlich und eifrig für Gott arbeiten, nur ihre Methodik ist falsch. Und heute befindet sich die westliche Welt auf Unterhaltungskost in einer Dimension, wie sie dieser Planet noch nie gesehen hat. Wir sehen Stunden täglich fern. Wir sehen abends unsere Spielfilme, Spielfilme am Wochenende. Wir hören Musik im Auto. Wir hören Musik auf der Arbeit. Musik in den Geschäften und im Fahrstuhl. Wir lesen in Zeitschriften über das Leben von Unterhaltungsstars. Ich meine, Freunde, die Masse und Menge von dem, was auf uns einströmt im Leben, ist unglaublich. Wir haben Videospiele, nicht nur jeder für sich, sondern jetzt spielen wir auch gegen andere irgendwo auf der Welt und bringen sie um die Ecke in Ego-Shooter-Spielen. Wir leben in virtuellen Welten, wir surfen im Internet, wir machen Spielchen mit anderen, wir spielen im Grunde mit der Sünde, mit unseren Kumpels überall auf der Welt. Die Nachrichten sind zu einer Unterhaltungssendung geworden. Bildung wird auf einmal Edutainment, Dokumentationen werden Docutainment. Sogar die Werbeclips sind im Grunde Unterhaltung. Die Welt ist absolut unterhaltungssüchtig. Na, dann ist es doch kein Wunder, dass wenn der Gottesdienst nicht mindestens den gleichen Level an Unterhaltung erreicht wie bei uns in der Woche, unsere Realitätsflucht, dann wollen wir das nicht. Der Teufel hat Christen so verführt und daran gewöhnt, dass sie glauben, sie brauchen diese Dinge zum Leben und überleben. Sie brauchen diese Dinge nicht nur, um zu überleben, sondern jetzt auch, um Gott anzubeten? Wir brauchen all diese Dinge nicht. Manches ist nützlich, zum Beispiel mein iPhone. Es ist wunderbar, wenn ich es in der Hand habe, in der Tasche. Ich habe alles dabei, besonders wenn ich auf Reisen bin. Aber Freunde, eines der Probleme dieser Geräte ist, dass ich auf alles zugreifen kann, was immer ich will. Nur einen Klick entfernt. Ich glaube, dass es für junge Leute heute noch schwerer ist, erlöst zu werden, als in meiner Zeit. Die können ja auf alles zugreifen. Die sitzen immer nur und sie surfen ständig nur im Internet. Die Augen und den ganzen Tag wollen sie ständig nur online sein. Ob sie bei Facebook sind oder E-Mails schreiben, ob sie im Internet surfen oder Netflix schauen oder YouTube. Und der Teufel sagt sich, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, lass dich da reinsaugen, hör nicht auf Gott, lass dich nicht ablenken mit Gott. Du hast doch wunderbare Dinge mit mir zu spielen. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? In der Bibel, dass der Teufel genannt wird, der Fürst, der in der Luft herrscht? Oh, ich glaube, er ist mit Sicherheit der Herrscher über die Wellen in der Luft. Mit der Musik und der gesamten Funkübertragung. Ich hole mir das direkt aus der Luft und keine andere Generation war je vorher dazu in der Lage. Man musste sich eine Zeitschrift kaufen, um Pornografie zu sehen. Heute? Direkt hier? Früher musste man zu einem Konzert gehen, wo die Musik gespielt wurde. Heute kann ich mir alles runterladen, was ich nur will, per Mausklick. Lullt der Teufel uns ein? Mit seinem Wiegenlied? Wächst das heran zu einem Crescendo für die letzten Ereignisse? Also was passiert hier? Wir bringen die suchenden Menschen in eine kirchliche Umgebung und sagen, kommt herein, wir haben die Musik, die ihr mögt, und ich trage auch keinen Anzug, und ich trage keinen Schlips. Ich trage meine Jeans und vielleicht hat die sogar Löcher. Ich trage mein Muskelshirt. Und ich rede von Jesus, während meine Tattoos auf meinen Muckis prangen. Das ist die Wahrheit, so geht es. Also sie laufen rum und bringen das Ganze auf so eine Ebene runter, dass Jesus dieser hippe, coole Revoluzer ist. Er war einfach ganz wie du. Und er kam hierher, seine Mission, ein Riesenerfolg. Du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern, er hat alles für dich getan. Ist das nicht cool? Das ist ein falsches Evangelium? Denn in Wirklichkeit müssen wir uns entscheiden, zu Christus zu kommen. Ich muss sehen, dass ich ein Sünder bin. Ich muss an den Punkt kommen, wo ich meine Sünden bereue. Und dann kann Gott mir vergeben. Es geht nicht darum, dass ich mich einfach nur Christ nenne. Denn übrigens, was bedeutet das heute eigentlich noch? Wo finden wir noch Vorbilder für echtes Christsein? Christus sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Amen. Also im Mittelpunkt unserer Anbetung muss Christus stehen. Und wenn das der Fall ist, werden wir nie in die Irre gehen. Jesus muss der Mittelpunkt unseres Lebens und des Gottesdienstes sein, das Sündopfer. Nicht der Suchende, nicht der Interessierte. Es ging nie darum, dass der Mensch im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen soll, dass der Mensch seine Bedürfnisse stillt. Aber wir wissen auch, dass das automatisch geschehen wird, wenn im Gottesdienst wirklich Gott selbst im Mittelpunkt ist. Meine Bedürfnisse werden gestillt werden, wenn ich Gott wirklich anbete. Aber hör zu, es soll nicht eine menschlich produzierte Erfahrung sein. Also wir holen die Leute zu uns, wir geben ihnen diese Musik, manchmal Lobpreislieder, darüber werden wir gleich noch sprechen, die uns in eine Hypnose versetzen. Und wir geraten in einen Alpha-Zustand und fühlen uns vielleicht ganz euphorisch, weil Morphine ausgeschüttet werden, weil Sexualhormone ausgeschüttet werden. Und dann stehen auf einmal alle da und sagen, oh, ja, oh, lob Gott, ja, oh, was für ein Gefühl, Gott sei gelobt. Und wir halten ein produziertes Erlebnis für den Heiligen Geist. Es ist ein billiger Ersatz und er kann nicht retten. Er kann nicht heilen. Er kann uns nicht verändern. Er kann nichts für uns tun, außer uns ein bisschen entfliehen zu lassen, eine Stunde lang, wenn es überhaupt so lang dauert. Und wenn ich gehe und alles wieder verblasst, dann frage ich mich, Mann, warum spüre ich nicht die Nähe von Jesus? Weil es nur produziert war. Denken wir mal kurz darüber nach. Am Ende der Zeit hat Satan die Gefühle der Menschen überall aufgepeitscht. Durch seine Musik, wo alles auf den Kopf gestellt wird. Und wenn Jesus kommt, wenn er kommen würde, noch bevor der Antichristus kommt, mit seinen ganzen Engelscharen, dann frage ich mich, ob die große Mehrheit der Christenheit überhaupt sagen würde, oh, da ist Jesus. Denn es würde ganz anders klingen als die himmlische Musik, die sie seit Jahren gehört haben. Also stellt euch vor, der Rattenfänger aus der Hölle singt und spielt seine Musik und dann, wenn er plötzlich auf der Erde auftaucht und hier herumläuft, was Jesus Christus nicht tun wird bei der Wiederkunft, Amen, wenn ihr eure Bibeln kennt, und er geht hier herum mit den größten Stars der christlichen Musikszene und sie singen auf seiner Bühne, dann wird doch jeder sagen, es ist Jesus. Ich wusste es, denn ich habe Jesus in dieser Musik immer gespürt. Ich wusste es. Und sie werden davongefegt werden vom Schwanz des Drachen, denn sie haben sich bewusst verführen lassen. Das ist ein großes Thema, meine Freunde. Es ist ein ernstes Thema. Und wir sagen nur, wir müssen das spielen, damit die Teenies in der Gemeinde bleiben. Nein, wir müssen die Wahrheit predigen, damit die Teenies in der Gemeinde bleiben. Und wir geben als Eltern den Kindern ein Vorbild im Glauben, um sie in der Gemeinde zu halten. Wenn die Kinder sehen, dass du am Sabbat ein heiliger Vater bist, gesegneten Sabbat, Bruder. King! Nicht wahr? Und sobald die Kinder im Auto sitzen, werden sie angebrüllt. Sie schlagen ihre Kinder zu Hause, oder sie vernachlässigen sie, oder sie setzen sich hin und schauen sich das ganz verrückte Zeug der Welt an, oder sie hören Rockmusik auf dem Weg zur Gemeinde und auf einmal, dann sagen die Kinder, hör doch auf damit. Der christliche Glaube hat offensichtlich keine Kraft. Nun, 20 Jahre später hat die marktorientierte Kirche Folgendes festgestellt. Der Stern ist am Sinken. Sie ziehen tausende Menschen an, aber die Leute bleiben nicht. Einige gehen und suchen nach Substanz. Einige gehen und meinen, der Glaube sei ohne Kraft. Also sehen sie selbst ernste Probleme mit ihrer Vorgehensweise. Einige verändern sogar etwas. Andere machen einfach so weiter. Es funktioniert doch schon so lange, wir kriegen neue Leute, wir säen Samen aus. Was für Samen, keine Ahnung, es wird ja nicht über Wahrheit geredet. Wisst ihr, was ich traurig finde? Und das ist ein Grund, warum Leute mich nicht mögen. Einige von unseren eigenen adventistischen Predigern gehen nach Willow Creek, um sich dort ausbilden zu lassen, damit sie mehr Leute anziehen. Ja, das stimmt. Gott verhüte das. Und ich denke, dass sie wirklich aufrichtig nach Gemeindewachstum suchen. Und sie denken, na, vielleicht sind die Methoden dort ganz gut, denn es funktioniert ja, denn anscheinend haben sie viel Erfolg. Es gibt keine Bekehrungen, aber eine Menge Leute kommen hin. Wisst ihr, eines habe ich früh gelernt in meinem Glaubensleben. Natürlich würde Gott gerne die großen Massen anziehen, aber meist funktioniert das nicht so, denn die Wahrheit ist ein zweischneidiges Schwert, das bis in die Seele vordringt. Und deswegen sucht er nach Qualität. Er sucht Leute, die sagen, ich will Gott dienen, selbst wenn der Himmel einstürzt. Jeremia 6, Vers 14 bringt es auf den Punkt. Sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich. Denn wenn wir nur das Fleisch ansprechen, nur den natürlichen Menschen, dann gehen wir der Sache nicht an die Wurzel. Und nur Christus durch den Geist Gottes kann die Wurzel finden, ein zerbrochenes Herz im Menschen. Alles andere ist eine Heilung an der Oberfläche. George Gallup von Gallup Poll, er sagt, wir haben eine Neubelebung des Gefühls, aber nicht der Gotteserkenntnis. Die Kirche von heute wird mehr von Emotionen geleitet als von Überzeugungen. Begeisterung ist wichtiger als informiertes Engagement. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir dürfen nicht mit der Masse gehen. Wir müssen etwas Besonderes bleiben und wir müssen eine Option sein für die Suchenden. Amen. Unser Gottesdienst muss anders sein. Deswegen hat die 15-Jährige, die zu einer Kirche geht, wo sie rocken und verrückt spielen, gesagt, ich möchte lieber zu dieser Gemeinde. Denn diese Gemeinde ist anders. Gott sei Dank. Denn ich kenne die Gemeindeleitung hier, ich kenne den Prediger, es sind meine Freunde. Und sie werden nicht zulassen, dass heidnischer Gottesdienst in Gottes Haus kommt. Wir brauchen mehr solche Männer. Wir brauchen mehr solche Diakoninnen. Die sagen, nur über meine Leiche. Gary Gilly, sein Buch heißt übersetzt, diese kleine Kirche ging in den Markt. Und das ist wirklich gut, denn er hat dann später ein anderes Buch geschrieben, das heißt, diese kleine Kirche blieb zu Hause. Zitat, Spaß, Unterhaltung ist für eine große Anzahl Leute zum Kriterium geworden, in welche Kirche sie gehen. Viele sind nur allzu bereit, die Lehre auf dem Altar des Vergnügens zu opfern. Die heutige Kirche benutzt Manipulationstechniken, um Anbetungsgefühle zu erreichen. Er sagt weiter, viele tolerieren offene Häresien, um sich angenehmen Erlebnissen hinzugeben oder Gottes Gegenwart zu spüren, auch wenn diese Gegenwart durch Stimmungsmache erzeugt wird, die eher an Manipulation als an Gottesdienst erinnert. Ja, man muss annehmen, dass manch einer sich gerne manipulieren lässt, weil ihm das Christentum leid gefällt. Ganz schön deutliche Worte. Die moderne Kirche setzt Manipulation ein, um Anbetung zu produzieren. Worship Songs schaffen die Atmosphäre. Open the eyes of my heart, Lord. Ein Konzert, das ist ein Gottesdienst. Sie singen das einfach immer wieder. Es wird unaufhörlich wiederholt. Hypnotisch. Aber es fehlen auch noch ein paar Elemente. Also dann hat man einen Lobpreisteil, der dauert 20, 30, 40 Minuten, eine Stunde 15, wo schließlich jeder sozusagen im Alpha-Status ist. Der präfrontale Kortex arbeitet nicht mehr richtig, Sexualhormone werden ausgeschüttet, Morphin kommt ins Blut. Dann kommt der Prediger auf die Bühne, erzählt was, 15, 20 Minuten, hier und da einige Dinge. Und alle gehen raus und sagen, wow, das war Gottesdienst. Nun, Lobpreismusik einseitig. David Wells, der Verfasser, analysierte über 1000 Lobpreislieder und traditionelle Gemeindelieder und fand Folgendes heraus. 60% der Lobpreislieder waren ohne Grund oder Erklärung aus biblischer Lehre für das Lob. Das ist alles. Einfach, ich will dich loben, ich will dich preisen, du bist wunderbar, du bist wunderbar, du bist wunderbar. Preis den Herrn, preis den Herrn. Wir singen einfach diese Lieder, obwohl sie nicht begründen, warum wir Gott loben sollen. Wir preisen dich, Gott, weil du der große Schöpfer bist. Das tun sie nicht, sondern wir beten dich an, wir beten dich an, wir beten dich an. Ja, das Ich, genau, das stimmt. Ich bete dich an. Ich tue dies. Ich singe dir ein Loblied. Es wird einfach wieder egozentrisch. Das Ich ist im Fokus. Gemeindelieder dagegen oder Hymnen hatten fast durchgehend gewisse Lehraspekte und Gründe für das Lob zum Inhalt. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Wenn das Lied angemessen geschrieben ist, so wie bei einem Gemeindelied, dann verstehen wir, warum wir Gott loben. Es wird ein Grund angegeben aus der Bibel, aus der Lehre. Du bist der große Schöpfer, du bist mein Erlöser, du gabst mir Jesus. Du willst in meinem Herzen leben, mich verändern, mir helfen zu überwinden. Und dafür lobe ich dich. 60% der Lobpreislieder, mehr als die Hälfte, geben keinen Grund dafür an, warum Gott gelobt wird. Und oft benutzt man auch nur Pronomen im Text. Ich bete dich an, ich liebe dich, ich. Nun, die moderne Wissenschaft hat entdeckt, Dr. Balaam sagt Folgendes. Das Gehirn arbeitet so, dass es verschiedene Informationen betrachtet und vergleicht. In Barock und Klassik haben die Komponisten in der Regel ein Thema kreiert und es dann wiederholt oder verändert. Wiederholt wurde nur einmal. Und jetzt hören wir genau zu. Ansonsten wird die Musik unangenehm empfunden. Vielleicht nicht emotional, aber mental, physiologisch, neurologisch betrachtet. Sie wird als unangenehm empfunden und der Hörer reagiert entweder mit Ärger oder sein Unterbewusstsein übernimmt. Präfrontaler Kortex, bye bye. Also wenn man so da sitzt und die Sache läuft ab, stell dir vor, du wiederholst andauernd oder was auch immer, ständige Wiederholung, das ist eine Selbsthypnose-Technik. Was macht unser Gehirn, wenn etwas andauernd wiederholt wird? Unser Gehirn mag das, wenn es etwas hören und ständig beurteilen kann. Ist das gleich oder anders? Ist das gleich oder anders? Oh, gleich, 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 gleich. So passiert das einfach. Denn das Gehirn findet nichts Interessantes, dem es sich widmen könnte. Macht das Sinn? Nach 3 bis 4 Wiederholungen, so Dr. Balaam weiter, eines Rhythmus, einer Melodie oder Akkordfolge, schaltet der Verstand ab. Er schaltet ab. Er sagt sich, hey, also Freunde, alles, was wir tun müssen, und das sagt kein Christ hier, das ist ein Wissenschaftler. Wenn wir etwas wiederholen, und sei es nur 3 oder 4 Mal, dann reagiert das Gehirn plötzlich mit Abschaltung. Möchte Gott, dass so etwas geschieht am Ort seiner Anbetung? Ständige Wiederholung führt außerdem dazu, dass man seinen Gedanken freien Lauf lässt. Rhythmische Wiederholung wird von Leuten benutzt, die mit ihrer Musik eine bestimmte Ethik einpflanzen wollen. Also, wenn wir uns ein Lied anhören, und wir machen das Ganze jetzt sehr lang. Hört, was ihr jetzt tut. sing that tune again. I exalt. Hört ihr das? Er macht. Das hat er doch gemacht. Okay. Jeder soll in dem Alpha-Muster bleiben. Ich erhebe dich und jetzt alle zusammen, ich erhebe dich. Er hat nicht gesagt, okay, singen wir das alle nochmal. Denn das reißt dich ja, das könnte dich rausreißen. Und so werden die Gefühle angeheizt. Und wir glauben, es sei der Heilige Geist. Aber es ist produziert und es stinkt. Ein Lied hat seinen Zweck, wenn wir davon lernen, Freunde. Ansonsten wird es zu einer selbstsüchtigen, hypnotischen, leeren Wiederholung. Und die Bibel sagt was über leere Wiederholungen? Wir sollen nicht plappern wie wer? Die Heiden. Leere Wiederholungen. Oh yeah.
Right?
Wir werden jetzt unseren Spaß haben. Immer und immer wieder das Gleiche, nicht wahr? Okay, soweit so gut. Also, nicht das Lied ist gut, aber die Melodie hatte eine gewisse Vielfalt. Natürlich, der Rhythmus war ganz oben, wo er eigentlich nicht hingehört. Aber wenn wir dann weiter uns diesen Song anhören, und jetzt wird das Ganze verstärkt, angekurbelt, der Bass kommt jetzt viel mehr ins Spiel, das Schlagzeug wird gewaltiger, der Chor dazu, alles wird hochgepusht. Produzier dir den Heiligen Geist, yeah! Okay, und was passiert jetzt? Hört zu, am Ende vom Lied gehen wir in ein Mantra. Hört euch das an, hört zu, was machen Sie jetzt am Schluss vom Lied?
Listen.
Voodoo-Trommel.
There is no God like Jehovah. 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 There is no God like
Jehovah. Und das geht so weiter 2, 3, 4, 5 Minuten lang. Wie interessant, dass der Wissenschaftsdoktor sagte, wenn jemand leere Wiederholungen, er sagte nicht leer, aber wenn jemand Wiederholungen einsetzt, möchte er eine bestimmte Ethik einpflanzen. Aber die tollen Lieder, gefährliche Lieder. Aber ich mag sie. Sie rauben dir die Seele. Wenn ihr betet, Matthäus 6, 7, sollt ihr nicht plappern. Entschuldigung, ich muss das nochmal lesen. Wenn ihr singt, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Töne willen. Entschuldigung. Worte willen.
Amen.
Child Guidance, Seite 541. Es stimmt, dass die Ehrfurcht vor Gottes Haus fast ganz verschwunden ist. Man hat kein Empfinden für heilige Dinge und Orte. Das Heilige und Erhabene wird nicht geschätzt. Wir haben reichlich Gründe, uns im Gottesdienst noch andächtiger und ehrfürchtiger zu verhalten als damals die Juden. Aber ein Feind ist am Werk gewesen, um unser Empfinden für die, hört gut zu, Heiligkeit der christlichen Anbetung zu zerstören. Er greift den Gottesdienst an, weil er selbst angebetet werden will. Und ob er das direkt erreicht oder indirekt durch Millionen an der Nase herumgeführter Christen, ist ihm egal, solange sie seine Songs singen. Das hier hat mich geschockt, als ich das gelesen habe. Sons and Daughters of God, Seite 342. Ich sah, dass Satan aktiv war, um Gottes Volk abzulenken. Und natürlich auch durch Musik, darum geht es hier. Zu täuschen und wegzuziehen, gerade jetzt in der Versiegelungszeit. Satan versuchte mit allen Tricks, einschließlich der Musik natürlich, sie zu halten, wo sie waren, bis die Versiegelung vorbei war. Selected Messages, Band 2, Seite 36. Der Herr hat mir gezeigt, dass das, was du von Indiana beschreibst, kurz vor dem Ende der Gnadenzeit aufkommen wird. Sind wir kurz vor dem Ende der Gnadenzeit? Wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, ja. Ja, Amen. Mit anderen Worten, der Herr hat mir gezeigt, dass in dieser Zeit etwas aufkommen wird. Es wird keinen Anstand mehr geben. Man wird laut rufen, zu was? Trommeln, Musik und Tanz. Vernünftige Menschen werden so durcheinander kommen, präfrontaler Kortex, auf Wiedersehen, dass man ihnen keine richtige Entscheidung mehr zutrauen kann. Warum? Der moralische Kompass ist weg. Und das nennt sich Wirken des Heiligen Geistes. Lesen wir weiter. Der Heilige Geist offenbart sich niemals. Entschuldigung, lesen wir das nochmal zusammen. Der Heilige Geist offenbart sich niemals in solchen Methoden. Ende der Geschichte. In so einem irrsinnigen Lärm. Das ist eine Erfindung Satans, um sein geniales Vorgehen zu tarnen, die reine, ehrliche, aufbauende, veredelnde, heiligende Wahrheit für diese Zeit ihrer Wirkung zu berauben. Wilder Lärm wirkt wie ein Schock. Mann, sie war wirklich eine Prophetin Gottes. Wirkt wie ein Schock und missbraucht das, was bei rechtem Gebrauch zum Segen sein würde. Satanische Kräfte sind in dem Radau und Lärm mit am Wirken, um einen Karneval zu veranstalten. Und das nennt sich Wirken des Heiligen Geistes? Diese Art von Gottesdienst sollten wir nicht unterstützen. Entschuldigung, wie viel Unterstützung? Keine. Punkt.
Period.
Keine. Aber meine Kinder mögen es. Dann ist die Zeit da, den Geschmack deiner Kinder umzugewöhnen. Amen. Ja, es ist der einzige Weg, die Jugend in der Gemeinde zu halten. Dann sollten wir einen neuen Weg finden, zum Beispiel mit ihnen die Bibel studieren. Ich sehe so viele Jugendprediger, denen diese jungen Leute am Herzen liegen. Ich meine, einige der fleißigsten Leute innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft sind die Jugendleiter. Sie lieben ihre Leute. Aber Freunde, sie merken nicht, dass wenn sie diese Dinge hereinholen, sie eine falsche Methode anwenden. Ich glaube, dass sie es einfach nicht wissen. Es würde doch keiner ein Leben des Dienstes und der Selbstaufopferung führen, nur um Kinder von Jesus wegzuführen. Das glaube ich nicht. Zumindest will ich das nicht glauben. Amen. Die Wahrheit ist dies. Der Teufel ist sehr schlau und sehr listig und sehr subtil. Und er hat seinen satanischen Giftcocktail mit Zucker überzogen. Uns gefällt der Geschmack, aber wir wissen nicht, dass es uns schadet. Freunde, wenn es irgendeinen Bereich gibt, wo wir äußerst vorsichtig sein sollten in unserer Auswahl, dann ist es die Musik. Denn wir befinden uns nicht irgendwo, sondern im Haus Gottes. Ich möchte immer wieder an diesen Ort zurückkehren, wo es in der Anbetung nicht um mich geht, sondern einfach zu sagen, oh Herr, du hast mich gesehen in der vergangenen Woche. Du hast mich begleitet durch alles hindurch. Du hast mich in den Schwierigkeiten festgehalten. Und Freunde, wenn ich all das auf den Punkt bringen soll, die letzte Woche in meinem Leben war eine gewaltige Prüfung für mich. Ich wollte alles hinschmeißen. Wir hatten wirklich den Eindruck, alles, was wir anpacken, müssen wir zweimal, dreimal machen. Und wir werden nicht fertig sein, bevor es beginnt. Aber jetzt habe ich alles hinter mir und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, er hat uns durchgebracht. Und darum, wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, wenn er uns hindurchträgt und unser Herz verändert und wir sehen, wie wir Siege erringen können im Leben, das ist, was uns zur Anbetung führt. Aber wenn die Welt uns lockt und die weltliche Musik uns zieht, selbst in unserer Gemeinde, dann werden wir keinen Grund haben, Gott anzubeten und ihn zu loben am Sabbat. Oder auch wenn du ihn am Sonntag anbetest. Du wirst keinen Grund haben, weil du Gott in der Woche gar nicht erlebt hast. Und dann müssen wir ein Gefühl produzieren, als wäre Gott in unserer Nähe, obwohl wir die ganze Woche lang weg von ihm waren. Seht ihr, wie ernst diese Zusammenhänge sind? Die Zusammenhänge sind unglaublich. Und der Teufel nimmt seine Sache sehr ernst. Aber ich möchte positiv enden. Nämlich, größer ist er, Jesus Christus, der in uns ist. Amen. Er, der in uns ist. Größer ist, der in uns ist, als der Teufel, der in der Welt ist. Und darum lasst uns nicht den Teufel, der in der Welt ist, in Gottes Gemeinde einladen. Lasst uns beten. O Vater im Himmel, Herr, ich komme vor dich, eifrig für dich. Ich kann mir nicht ausmalen, was du jeden Tag durchmachst, wenn du siehst, wie deine Kinder von dir weglaufen. Ja, sogar die, die sich Christen nennen, und sogar die, die den Sabbat halten, führen die Dinge des Teufels ein, die Dinge der gefallenen heidnischen Welt, der babylonischen Welt um uns herum, und sie bringen es mit in dein Haus, Herr, es tut mir so leid. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir deinen Tempel bewahren und darauf achten, was wir hineinbringen. Aber mehr noch, Vater, hilf uns, dass wir unser Herz bewahren, denn wir sind der Tempel Gottes. Mögen wir nicht zulassen, dass uns irgendetwas verunreinigt. Mögen wir es nicht hineinlassen in unser Leben. Nicht, weil wir die Stärke hätten, sondern weil du stark bist. Nicht, weil wir so groß wären, sondern weil du groß bist. Nicht einmal, weil wir das tun können, sondern weil du in uns, durch uns es tun kannst. Und darum bete ich, Vater, nimm du mein Leben in deine Hand und verändere, was immer dir nicht gefallen mag. Verändere, was immer mich von dir ablenken mag im Leben. Ich bitte es im Namen Jesu. Amen.